Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Es ist so ein bisschen wie ein Leben im Schnelldurchlauf, was mein Gast heute Morgen führt. Schule abgebrochen nach der 12. Klasse, Ausbildung als Schneiderin, paar Semester Mode studiert, dann abgebrochen, Jahr Ausbildung zur Mediengestalterin, dann aber gekündigt. Jetzt ist sie Reisebloggerin und viel in der Welt unterwegs. Hat zwei Bücher geschrieben, eins im Selbstverlag, das heißt, das Leben passiert für dich, und ein E-Book mit dem Titel Reisen mit chronischen Krankheiten, weil sie hat eine chronische Krankheit, die dafür sorgt, dass sich ihre Lebenserwartung mal eben halbiert. Umso schöner, dass du die nächste Stunde mit uns verbringen möchtest. Guten Morgen, Denise Jarling.
Ja. Guten Morgen, Sebastian. Vielen Dank für die Einleitung auf jeden Fall. Und ja, danke für die Einladung.
War da irgendwas falsch? Oder?
Nee, eigentlich war da soweit alles richtig.
Eine ganze Menge Kram auf jeden Fall, ne?
Definitiv, ja.
Glaubst du, du bist so ein bisschen mehr getrieben von der Zeit, weil du vermutlich weniger davon hast? Also machst du dir da so ein bisschen Stress auch?
Also da steigen wir direkt quasi in das große Thema ein. Also mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Im Buch habe ich das ja ziemlich ausgiebig beschrieben, wie so manche Phasen sein können, wenn man diese, sag ich mal, Lebenserwartung hat. Aber mittlerweile sehe ich das anders, weil im Prinzip diese 35 oder 40 Jahre oder wie auch immer es jetzt halt ist, das ist wirklich nur ein Mittelwert, und es kann weitaus mehr sein, es kann auch weniger sein. Und ich meine, jedem von uns kann jederzeit irgendwas passieren, von daher lasse ich mich da mittlerweile nicht mehr so von beeinflussen, aber klar, es ist auf jeden Fall ein Antreiber,
glaube ich. Mittlerweile mal. Sagst du, ne? Früher war das so ein bisschen anders, ne? Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Grund für deinen Lebenslauf, weil du vermutlich dann irgendwie auch nur Bock hast, die Sachen zu machen, die wirklich auch Bock machen. So, und wenn du erkennst, also so halte ich das jetzt gedeutet, ne, so, wenn du erkennst, das ist irgendwie nicht meins, dann ja, dann halt das nächste so.
Absolut. Also ich habe mir irgendwann halt gesagt, also es ist, also ich zitiere mal Seneca, weil das ein Spruch ist, der mir sehr geholfen hat. Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, es ist viel Zeit, die wir vergeuden. Mhm. Und ja, und im Prinzip habe ich mir dann gedacht, also wozu soll ich jetzt irgendwie, ja, mein Leben mit dieser Sache oder dieser Sache verschwenden, wenn ich auch ja, das machen kann, was ich wirklich möchte, und mein Leben auch so gestalten kann, wie ich es halt gern möchte.
Du hast Mukoviszidose, das ist eine angeborene Stoffwechselkrankheit. Was genau passiert deinem Körper, wenn man das hat?
Okay, also das ist eine, genau, wie du schon sagst, eine angeborene Stoffwechselerkrankung. Das ist im Prinzip eigentlich nur ein Gendefekt. Mhm. Und das bewirkt halt, dass der Salz- und Wasseraustausch im Körper nicht richtig funktioniert. Und dadurch ist im Prinzip, das klingt vielleicht ein bisschen eklig, auf jeden Fall ist die Lunge dadurch einfach ein bisschen verschleimter, vielleicht wie bei einem Raucher oder sowas. Die Lunge wird also nach und nach beschädigt, auch durch, sag ich mal, Lungenentzündungen, Bronchitis und einfach durch Infekte. Und auch die anderen Organe sind betroffen. Mhm. Und dadurch muss man einfach super viele Medikamente nehmen, viel inhalieren, teilweise Antibiotikakuren machen, Sport, Bewegung und so weiter und so fort. Also da kommt dann einiges zusammen, aber man gewinnt ja alles.
Offensichtlich.
Genau.
Warum wird man dann nicht alt? Also wo ist das Problem? Ist dann irgendwann die Lunge so kaputt, dass man nicht mehr atmen kann? Oder was sind die Probleme dann körperlich tatsächlich?
Ja, im Prinzip ist es die Lunge, die einfach mit der Zeit beschädigt wird. Mhm. Gerade, weil es ist halt zum Beispiel so, wenn ich jetzt eine Erkältung bekomme, dann ist es halt wesentlich schlimmer als bei jedem Normalsterblichen, sage ich mal. Einfach weil dieser Infekt sich auf die Lunge setzen kann und die Lunge verschlechtern kann. Und dadurch verringert sich im Prinzip die Lungenfunktion, sage ich mal, immer mehr. Und deswegen versucht man das so gut es geht stabil zu halten, auch durch Sport und so weiter. Und ja, so ist es.
Jetzt hast du eben auch schon gesagt, das ist ja alles relativ, auch das mit dieser durchschnittlichen Lebenserwartung. Und das ist, glaube ich, noch gar nicht so fürchterlich lange her. Da war die Lebenserwartung bei Mukoviszidose bei irgendwie 20, 25. Ne? Das heißt, es könnte ja auch durchaus sein, dass so in den nächsten 10 Jahren da noch medizinisch irgendwas passiert. Ist das auch so ein Grund, warum du sagst so, ja, hey Mann, wir sterben alle und jetzt hör mal mit der 40 auf und mal gucken, was passiert?
Definitiv. Also hast du schön ausgedrückt. Aber ja, klar, also in der Forschung tut sich so unglaublich viel. Da hat sich, also in den letzten 20 Jahren hat sich da so viel getan, dass man da wirklich auch davon ausgehen kann, dass irgendwann eine Heilung es auch geben wird. Von daher, ich hoffe jetzt nicht irgendwie unbedingt darauf, aber ich denke, es ist auf jeden Fall möglich.
Jetzt steht diese 40 Jahre andauernd und überall im Raum. Du bist jetzt 27, richtig?
Genau.
Ist das dann so, dass du trotzdem dann schon auch ein bisschen mehr irgendwie über Tod nachdenkst? Ist das so ein Thema, was dann aufkommt? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dann irgendwie meine Lebenserwartung liegt bei, was weiß ich, 80 oder sowas. Ne? Das heißt, du bist jetzt quasi gefühlt 67.
Das ist auch schön gesagt.
Also siehst deutlich besser aus auf jeden Fall.
Dankeschön. Nein, also so ist es nicht. Aber klar, man beschäftigt sich natürlich ausgiebiger mit sowas. Und man ist halt auch mit solchen Dingen wie Schmerzen und Sterblichkeit, klar ist man damit konfrontiert. Und aber ich finde es eigentlich wichtig, dass jeder sich mit sowas auseinandersetzt, weil es passiert ja jedem von uns.
Zwangsläufig, ja.
Ja, halt, ja, und dadurch halt auch anders auf das Leben zu schauen. Ne? Und also klar, auf jeden Fall. Und ich finde es auch gut so eigentlich, dass man sich damit auseinandersetzt.
Was hast du für Gedanken, wenn du an den Tod denkst?
Also vor einiger Zeit auf jeden Fall noch ziemlich viel Angst. Halt auch einfach davor, ja, dass man Schmerzen erleiden muss und so weiter. Aber mittlerweile hat sich das wirklich verändert, hauptsächlich aber durch, ja, durch so Dinge wie Achtsamkeit, Meditation. Ich habe zum Beispiel gerade ein Meditationsretreat in Kolumbien gemacht, 10 Tage lang.
Da müssen wir auf jeden Fall gleich noch drüber reden.
Ja, genau. Und da hat sich sehr viel für mich verändert, einfach weil du da Dinge lernst, wie das alles veränderlich ist und ja, dass alles im stetigen Wandel ist und auch das Leiden nichts Schlimmes ist. Ja, kommen wir gleich darauf zu sprechen.
Genau. Wobei das mit dem Leiden, da müssen wir dann auf jeden Fall gleich noch drüber reden.
Genau. Aber
das heißt, du hast so ein bisschen Frieden auch damit geschlossen, dass es möglicherweise so sein könnte, dass du vielleicht nicht so lange lebst wie andere Menschen.
Absolut, ja. Ja.
Wie hast du es denn geschafft, überhaupt zu akzeptieren, dass du jetzt diese, ich meine, ist das überhaupt ein Prozess? Also muss man das akzeptieren, wenn man eine angeborene Krankheit hat? Also kommt da irgendwann der Moment, wo man versteht, okay, das ist eine Krankheit, die werde ich nicht mehr los, wo man sich damit auseinandersetzen muss und dann anfangen muss, damit zu leben? So?
Ja, absolut. Also ich hatte halt das Glück, dass meine Eltern wirklich von vornherein mir gezeigt haben, dass ich ganz normal leben kann. Also ich habe zwar trotzdem meine Inhalationen und meine ganzen Therapiemaßnahmen gemacht, aber ich konnte halt trotzdem alles machen, was ich wollte im Prinzip. Und ja, mir wurde auch nie eingeredet, dass ich irgendwelche Grenzen hätte, dass ich irgendwas nicht kann oder nicht machen darf oder so. Und irgendwann kommt aber dann natürlich schon der Punkt, wo du sagst, ah krass, okay, da ist schon was ziemlich Großes in deinem Leben, wo du auch mit fertig werden musst. Und ja. Also,
weißt du noch, wann das war? War das eher so als weiß ich nicht, Kind, wenn man so anfängt, so ein bisschen die Welt mehr zu verstehen? Weiß nicht, Grundschulalter oder Pubertät? Oder?
Ja, bei mir war es ein bisschen später. Also ja. Es war erst, ich glaube, erst so Ende der Jugend, würde ich mal sagen. Mhm. Und dann bin ich auch direkt erstmal in ein kleines Tief gestürzt, sagen wir mal. Mhm. Einfach, ne, wenn man das realisiert, das ist schon recht heftig. Aber ja, das war so der Punkt, glaube ich. Ja.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Mein Gast heute Morgen ist Denise Jahrling. Sie ist Buchautorin, Reisebloggerin und hat die unheilbare Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose. Die ist erblich, haben wir eben schon gesagt. Anders kann man die nicht bekommen, ne?
Genau, so ist es.
Hm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine potenziellen Kinder dann auch Mukoviszidose hätten?
Im Prinzip, es kommt halt darauf an, wer der Träger ist oder ob der Partner den Träger hat.
Mhm.
Und dann ist die Wahrscheinlichkeit so bei 50%.
Das ist natürlich schon eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Ist das ein Thema dann auch für dich, wenn du so über Kinderplanung oder sowas nachdenkst? Ist ja so durchaus ein Thema, mit dem man mit 27 mal irgendwie drüber nachdenken kann.
Ja,
oder?
Also ich, ja, also das ist noch nicht mal so das Thema. Es ist halt eher, ob das überhaupt Sinn für mich macht und ob ich das möchte. Und das ist.
Da ist die 40 dann doch eine Rolle, spielt die doch eine Rolle, ja, am Ende.
Genau, ja. Ja, kann man so sagen.
Was hast du für Symptome? Du hast eben schon gesagt, du musst eine ganze Menge an Medikamenten nehmen, inhalieren und so weiter. Also wie merkst du deine Krankheit im alltäglichen Leben?
Also vor allem halt die Lungenfunktion, die eingeschränkt ist. Also ich bekomme einfach schlechter Luft. Wenn ich jetzt Treppen steige oder sowas, merkt man mir das schon eher an als irgendjemand anders.
Mhm.
Also bei mir ist jetzt zum Beispiel die Lungenfunktion liegt so bei 40%, mhm. also der eines Gesunden. Und dann halt ja viel Husten, gerade morgens. Und ja, oftmals auch ja andere Symptome wie Bauchschmerzen und sowas, je nachdem, wie die Medikamente auch eingestellt sind und so weiter. Also da gibt es so ein paar verschiedene Symptome. Auch mal Kopfschmerzen. Ne? Wenn man viel hustet, dann verspannt sich der Nacken. Mhm. Und dann kriegt man Kopfschmerzen. Kennt man ja auch, wenn man zum Beispiel krank ist oder so. Genau, aber das ist, glaube ich, so das Gröbste.
Wenn wir über viele Medikamente reden, was heißt dann viele Medikamente?
Ja, also ich muss zu meinen Mahlzeiten jeweils so 4 bis 5 verschiedene Medikamente nehmen, zumindest morgens und abends, mittags auch nochmal ein Typ Medikament. Mhm. Und dann inhalieren 2 bis 3 Mal täglich, normalerweise auch 2 verschiedene Inhalationslösungen, verschiedene Sprays. Genau, also da kommt ein bisschen was zusammen.
Kommt ein bisschen was zusammen und es ist auch ein bisschen organisatorisch Aufwand. Also es begleitet dich schon auch in deinem Tagesablauf. Wie sieht denn so eine Packliste oder Vorbereitungen, also ich meine, wenn du viel auf Reisen bist, Vorbereitung für so eine Reise aus? Weil den ganzen Kram musst du ja im Zweifel dann auch mitnehmen, ne, und in deinen Tagesablauf mit einplanen, auch wenn du unterwegs bist.
Genau, absolut. Also im Prinzip ist es vor jeder Reise so, ich gucke, wie lange ich unterwegs sein werde, rechne mir aus, wie viele Medikamente ich brauche, leg die alle raus oder besorg die halt in der Apotheke. Das kann manchmal ziemlich viel werden, einfach wenn man irgendwie 2 oder 3 Monate unterwegs ist.
Stell ich mir vor, ja.
Dann sammelt man so die Rezepte nach und nach und sammelt die Medikamente zusammen. Aber ich besorge mir halt alles auf Vorrat und dann...
das ist auch kein Problem, da sagt dann nicht irgendwie der Arzt so, Alter, was hast du vor, was willst du mit den 200 Paketen, was
naja,
auch immer.
Naja, muss man halt ein bisschen aufteilen, ne? Ja. Also da muss man schon ein bisschen drauf achten, genau. Und dann... habe ich die ganzen Medikamente zu Hause liegen, dann nehme ich die alle aus den Verpackungen raus, aus den Originalverpackungen, teilweise auch aus den Filmen raus, die ganzen Tabletten, und packe die in Ziploc-Tüten ab. Also da habe ich so meine Technik mittlerweile und das klappt ganz gut. Also wichtig ist einfach dann die Medikamentenbescheinigung, dass man am Flughafen nicht irgendwie Stress kriegt.
Ich wollte gerade sagen, wenn du dann irgendwie noch hier so schön die Toppitz-Beutel hast voller Medikamente, dann sieht das ja auch irgendwie aus, als könnte es alles Mögliche sein. Ja. Hast du da schon mal so eine Situation gehabt, wo da irgendwer gedacht hat, so, was ist das denn?
Ja, also beim Security-Check jetzt nicht. Mhm. Also wenn ich irgendwie, also bevor man quasi in den Flieger steigt. Aber zum Beispiel bin ich in Marokko angekommen und da hatte ich halt wirklich, also ich hatte eine Reise geplant von 3 bis 4 Monaten und da war halt der Rucksack wirklich voll mit Medikamenten und da haben die Leute natürlich schon geguckt und meinten, ja, ne, was soll denn das, wie kann das sein, und natürlich auf Französisch, ne? Mhm. Aber glücklicherweise hatte ich halt die Medikamentenbescheinigung und die war auch auf Französisch, also in 4 verschiedenen Sprachen. Und dann können die halt nichts machen, ne? Also, die können mich ja nicht quasi zurückschicken. Das passiert dann auch schon mal.
Interessante Situation. klappt das dann immer so auf Reisen, irgendwie dann auch mit dem Medikamente neben inhalieren und so weiter, wenn du sagst, du musst auch 3 Mal am Tag inhalieren? Oder kannst du dann auch schon mal irgendwie einmal ein Auge zudrücken oder vergisst man so Jetlag-mäßig schon mal irgendwie was?
Das kann auf jeden Fall mal passieren. Also wenn es jetzt einmal ist, dann ist das jetzt auch nicht weiter dramatisch. Ich merke das meistens schon irgendwie am nächsten Tag oder so, aber es ist jetzt nicht super schlimm normalerweise. Aber das war für mich auf jeden Fall am Anfang beim Reisen, war das schon so eine Sache, überhaupt diese Routinen beizubehalten, einfach weil beim Reisen kommen halt viele spontane Situationen auf, man will irgendwie was unternehmen mit den Leuten, die man kennenlernt, und dann muss man halt leider sagen, ja, nee, sorry, ich muss jetzt erstmal inhalieren und dann gucken wir mal, ne, vielleicht komme ich noch dazu. Also das so ein bisschen, also die Routinen einzubinden ins Reisen, das war anfangs sehr schwierig, fand ich.
Wie viel Zeit frisst das mit dem Inhalieren so?
Das ist ganz verschieden. Also es kommt ganz drauf an, welches Medikament ich gerade nehme und so weiter. Aber ich sag mal, insgesamt vielleicht 1,5 Stunden oder so am Tag. Mhm. Also mit morgens ein paar Atemübungen machen und sich auch ein bisschen bewegen und die Lunge dehnen und sowas. Das mache ich halt mittlerweile. Und es geht aber eigentlich. Also lässt sich machen.
Du musst dich ja hast du eben auch schon gesagt, für deine Krankheit viel bewegen, Sport machen, draußen sein, unterwegs sein. Reisen ist da ja eigentlich wahrscheinlich relativ gut, ne? Weil du da zwangsläufig aktiv bist. So.
Absolut. Also deswegen finde ich das Reisen auch echt super, weil da bin ich halt dann wirklich, sag ich mal, an einem neuen Ort und dann laufe ich erstmal rum. Also da bewege ich mich quasi jeden Tag. Mhm. Kann halt auch verschiedene Sportarten ausprobieren, kann wandern gehen und so weiter und so fort. Und vor allem kann ich mir halt auch aussuchen, in welchem Klima ich sein möchte. Und das ist natürlich super viel wert, weil in Deutschland ist natürlich das Klima nicht optimal, gerade in der Stadt. Und wenn ich aber mehr bin, das ist halt Gold wert.
Also, und das merkst du auch dann wirklich?
Das merke ich total. Diese salzige Meeresluft, diese feuchte Luft, die tut der Lunge halt richtig gut. Ja.
Jetzt finde ich schon irgendwie auch cool, dass du so ein positiver Mensch bist, dass du so rausgehst in die Welt und sagst so, scheiß auf die 40, jetzt mal Klappe und so. Aber kennst du auch Leute, die irgendwie Mukoviszidose haben oder ähnliche Krankheiten, die sich dann komplett einigeln, die dann sagen so, ich will dann jetzt gerade auch gar nichts mehr mit dieser Welt zu tun haben?
Ja, leider schon. Also persönlich kenne ich gar nicht so viele, die Mukoviszidose haben, muss ich ehrlich sagen. Außer meine Schwester, die auch Mukoviszidose hat. Aber da gibt es so einige, die ich jetzt halt vor allem auch durch den Blog und durch Facebook und so kennenlernen durfte. Und da merke ich halt schon bei sehr vielen dass die sich so diese Grenzen im Leben setzen und halt denken, ich kann nichts machen, ich kann auch nicht arbeiten gehen, ich kann, ja, weil im Prinzip kann man sich halt auch vorzeitig in Rente schicken lassen. Also kann man natürlich auch alles machen. Das ist aber halt wirklich, glaube ich, einfach eine Mindset-Sache, weil manchen von denen geht es eigentlich recht gut. Und das ist halt auch, hat viel mit der Erziehung auch zu tun. Da hatte ich halt einfach mega Glück. Und ich glaube aber, dass man das schon ändern kann, wenn man sein Mindset auch ändert.
Kannst du das denn auch so ein bisschen nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich will lieber irgendwie alleingelassen werden mit mir und der Welt? Oder ist das was, wo du sagst so, eigentlich wäre es geil, wenn ich die irgendwie solche Menschen auch mit meinem Vorbild motivieren könnte?
Also klar, ich freue mich halt total, wenn ich dann, also ich bekomme schon dann manchmal irgendwie so eine E-Mail oder eine Nachricht, wo dann drin steht, ja, dein Buch hat mich dazu inspiriert, selber eine Reise zu planen und jetzt selber loszuziehen. Das ist für mich einfach, das bedeutet für mich die Welt irgendwie. Das ist einfach der Wahnsinn. Aber ich meine, wenn man so leben möchte, dann klar, was habe ich irgendwem zu sagen, wie er zu leben hat? Das ist auch völlig in Ordnung. Jeder findet seinen eigenen Umgang damit, würde ich sagen.
Erzählst du den Leuten auf der Reise dann immer, wenn du Leute kennenlernst oder, weiß ich nicht, mal in einem Hostel unterwegs bist und in einem Sechsbettzimmer schläfst oder so, ich weiß nicht, ob du das machst, erzählst du dann immer so hier, ich habe übrigens eine Krankheit und deswegen mache ich jetzt komische Sachen oder so oder ich muss nachts mal husten oder sowas?
Ja, also zwangsläufig kommst du sowieso irgendwann zum Vorschein, sage ich mal. Also wenn ich jetzt in Mehrbettzimmern oder so schlafe, dann so habe ich das halt die ersten Reisejahre auch viel gemacht. Habe ich dann einfach gesagt, also so und so, ich bin jetzt gerade am Inhalieren. Manche fragen dann halt irgendwie, ja, was ist denn das?
Kann ich auch mal.
Was pfeifst du dir da für Drogen rein? aber ich habe einfach gelernt, da offen mit umzugehen und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Aber mittlerweile schlafe ich jetzt auch nicht irgendwie ständig in irgendwelchen Dorms oder sowas, einfach weil ich auch mehr Ruhe brauche mittlerweile und mehr Raum, um mich zurückzuziehen und meine Inhalation und so zu machen.
Nervt das auch manchmal, dass du so das immer wieder erklären musst und dass du vielleicht am Ende diesen Stempel hast, das ist die mit der Krankheit?
Das eigentlich nicht. Also mir ist es lieber, man spricht mich drauf an und sagt irgendwie, ja, wie ist denn das? Also ich erkläre das eigentlich ganz gerne, weil ich find's einfach toll, dass die Leute dann interessiert sind und man auch einfach diese Krankheit auch ein bisschen, bekannter machen kann oder ein bisschen dazu erklären kann. Finde ich besser, als wenn jetzt irgendwer neben mir steht anfangs oder im Bus neben mir sitzt und sich dann wegsetzt, weil er denkt, ich steck die an oder so. Das finde ich halt dann schon, das finde ich manchmal ein bisschen doof. Oder wenn irgendwie ein Spruch kommt von, hast mal wieder eine Kippe zu viel geraucht. Also da denke ich mir dann schon so,
eher nicht.
Nicht so wirklich, genau.
Gab es schon mal Reisen? Ich meine, du hast ja diesen Ratgeber auch fürs Reisen mit chronischen Krankheiten geschrieben. Gab es schon mal so Momente auf Reisen, wo es dir wirklich richtig schlecht ging? Wo du vielleicht auch gedacht hast, so, ach, wäre schon auch ganz geil, wenn ich jetzt hier unser deutsches Gesundheitssystem um die Ecke hätte?
Ja, da fallen mir zwei Situationen tatsächlich ein. Also einmal bin ich tatsächlich richtig krank geworden. Da war ich gerade in Kroatien unterwegs, habe quasi zwei aufeinanderfolgende Erkältungen bekommen. Die erste hat schon total reingehauen und dann bei der zweiten wusste ich einfach, okay, jetzt könnte es auch eine Bronchitis sein, jetzt fliege ich mal lieber nach Hause, aber habe dann einfach meine Antibiotika kurz ausgemacht und ja, zwei Wochen später bin ich ja wieder losgeflogen quasi. Okay. In Europa geht das ja. Mhm. Aber zum Beispiel in Mexiko, da habe ich mir dann schon gedacht, die Apotheke sieht ja nicht ganz aus wie eine Apotheke, sondern eher wie so ein Bauernhof oder irgendwie Farm. Ja. Und das sind dann Momente, wo ich, also das sind zwar lustige Anekdoten dann, aber da denkst du dir im Moment so, oh Gott.
Lass bitte nichts passieren.
Genau.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Denise Jahrling ist zu Gast. Sie hat Mukoviszidose und deshalb voraussichtlich nicht so viel Zeit wie andere Menschen auf diesem Planeten. Und deshalb, vielleicht auch deshalb, ist sie viel auf Reisen und schreibt darüber in ihren Büchern und auf ihrem Blog Traveler's Mind. Wo bist du überhaupt schon gewesen überhaupt?
Also viel in Europa unterwegs gewesen. Gerade Spanien und Portugal sind immer wieder so Länder, wo ich immer wieder gerne bin. In Marokko war ich letztes Jahr 3 Monate unterwegs. Ägypten. Dann war ich dieses Jahr in Kolumbien, vorletztes Jahr in Mexiko und ja, ich glaube, das war es soweit erstmal.
Also erstmal so ein bisschen Europa, vielleicht auch so für den einfachen Einstieg. Hast du dir so ein bisschen Sorgen gemacht auch so vor deiner ersten längeren Reise? Also du hast eben schon, ich glaube, aus Mexiko diese Situation so ein bisschen geschildert mit der Apotheke, die eher aussah wie eine Farm oder so. Hast du dir da mehr Gedanken gemacht, ob da alles gut geht?
Ja, definitiv. Also ich bin da im Prinzip total... einfach voller guter Hoffnungen eingestiegen, habe mir aber natürlich schon so einige Gedanken gemacht, aber eher so, habe ich alles und habe ich die wichtigsten Sachen, alles andere kannst ja nachkaufen und an sich, also mir ging es damals nochmal ein Stückchen besser als heute von der Lunge her, von daher habe ich mir da ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken gemacht. Und ja, konnte da eigentlich ganz gut reinstarten.
Wenn du sagst, dir geht es heute schlechter mit der Lunge, ist das tatsächlich dann irgendwie ein Prozess, wo du merkst, es wird jetzt kontinuierlich schlechter? Oder sind das auch so Wellen, wo du irgendwie dann vielleicht irgendwie in einem halben Jahr sagst, okay, jetzt ist es eigentlich wieder geiler, weil ich, weiß ich nicht, mehr Sport gemacht habe oder was auch immer?
Genau, also das kann auch in Wellen laufen. Also ich habe immer mal bessere Zeiten und mal schlechtere Zeiten.
Genau. Was hat dir da so bisher so am besten gefallen bei deinen Reisen? Gibt es irgendwie Länder, Momente, Orte, wo du dich besonders gern dran erinnerst?
Ja, schon. Also ich glaube, in jedem Land gab es mehrere solcher Momente. Aber gerade jetzt zum Beispiel auf meiner ersten Reise in Portugal, da habe ich einen ganz tollen Ort, vielleicht kennen die Leute ihn, Peniche heißt er. Das ist so ein kleiner Fischerort, wo viel gesurft wird und so weiter und so fort. Und da habe ich mich das erste Mal total irgendwie ins Meer und in die Freiheit so verliebt. Auch da die Leute waren irgendwie alle, also es hat irgendwie alles gepasst. Und es gibt so ein paar Orte auf dieser Welt, wo ich sage, die sind so, zum Beispiel in Mexiko war das ein Ort, der nannte sich Cipolite. Da waren viele Hippies unterwegs. In Frankreich ein Ort, der Florac heißt. Also gibt es so ein paar Orte auf jeden Fall. Ja.
Portugal hast du eben schon gesagt, da warst du schon ein paar Mal. Ne? Sind das dann auch so Orte, wo du dann auch gerne nochmal hinfährst und sie nochmal besuchst? Oder ist das dann eher so Zeitverschwendung, lieber neue Sachen kennenlernen?
Nee, definitiv. Also ich habe es total gerne, auch einfach wieder an Orte zurückzukehren, wo ich es total mag. Also ich bin jetzt nicht so von wegen, ach, ich muss noch das Land sehen, ich muss noch das Land sehen. Mittlerweile bin ich so, ja, wenn es mir da und da gefallen hat, dann gehe ich da auch wieder hin und da muss ich jetzt nicht irgendwie ständig was Neues sehen.
Gibt es denn noch Sachen, wo du sagst, da würde ich auf jeden Fall gerne nochmal irgendwie einen Fuß reinsetzen, ein Land oder irgendeine Gegend?
Ja, also ich plane tatsächlich gerade, mir einen Van zu kaufen und den auszubauen und dann, genau, und in
Kann
Europa.
Kann man gleich mal Tipps austauschen.
Genau, ja. Und ein bisschen in Europa rumzureisen, eher auch so im Osten und so Richtung Balkanländer, das würde mich total reizen. Und ansonsten, was so weiter weg ist, vielleicht nochmal irgendwas in Zentralamerika oder auch Südafrika, finde ich total spannend. Ja, aber das ist jetzt alles kein Muss. Also freue mich auch einfach wieder nach Spanien oder so zu kommen.
Planst du das dann so, also gut, das mit dem Van und so weiter, das muss man natürlich planen, weil die muss man kaufen oder im Zweifel auch ausbauen oder so. Ne? Aber so planst du die Reisen dann oder wo es hingehen soll, dann eher weit im Voraus? Oder ist das auch schon mal so ein Bauchgefühl, so, dass du irgendwie sagst, so eigentlich habe ich die nächsten 4 Wochen gar nicht so richtig Wichtiges vor? Portugal wäre doch gleich ganz geil. Vielleicht suche ich mal kurz einen Flug.
Beides, würde ich mal sagen. Also so die Langzeitreisen, da weiß ich normalerweise schon ein paar Monate im Voraus, okay, ab dann werde ich wieder irgendwie unterwegs sein. Dann weiß ich auch oft nicht, welche Länder es genau sein werden. Aber ich weiß dann ungefähr so den Zeitraum. Aber klar, wenn ich jetzt irgendwie merke, so, ich muss jetzt mal wieder irgendwie raus, einfach mal ein bisschen Sonne tanken, dann klar, dann gucke ich, wann geht der nächste Flieger da und dahin. Und dann einfach los.
Woher kommt diese Lust aufs Reisen? War die immer schon in dir?
Nee, überhaupt nicht. Also irgendwie so in der Jugend und in der Kindheit hatte ich das eigentlich nicht. Das kam erst so bei meiner ersten Reise, die ich damals mit der Familie meines damaligen Freundes unternommen habe. Nach Südfrankreich haben wir so eine Campingreise gemacht und ich hatte vorher nie irgendwas mit Camping oder der Natur zu tun oder sonst irgendwas. Also ich war so ein richtiges Stadtkind irgendwie. Und ja, da hat sich das echt, das war wie so ein Funke irgendwie, der übergesprungen ist. Und ich habe mich da total ins Reisen verliebt, in die Natur, in die, ja, einfach diese Lebenslust und diese Reisefreude kam dann auf, ja.
Hast du da viel drüber nachgedacht, womit du so am liebsten Zeit verbringen möchtest? Weil du hättest ja auch sagen können, ich will am liebsten gerne möglichst eine intensive Zeit mit meinen Freunden in meiner Stadt oder in Deutschland oder was auch immer haben. Jetzt bist du ja viel weg, ne?
Genau. Ja, irgendwann war es einfach für mich super wichtig, ja, auch so ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen den Freunden, die ich hier hatte und der Familie und ja, halt meiner Reiselust und die Lust, Neues zu entdecken und auch einfach am Meer zu sein. Und das ist immer noch manchmal schwierig, so dieses Gleichgewicht zu finden, sag ich mal. Ja.
Bist du dann auch manchmal einsam, wenn du unterwegs bist?
Eigentlich nie. Also nee, ich könnte mich jetzt nicht so an Momente erinnern, wo ich jetzt einsam, also mich einsam gefühlt hätte. Nur vielleicht bei dem Meditationsretreat, was ich halt da in Kolumbien gemacht habe. Da dachte ich mir echt so, jetzt könntest du schon mit irgendwem quatschen so langsam. Aber nee, sonst überhaupt nicht. Man hat ständig Leute um sich. Mhm. Und ich bin halt auch ein Mensch, der gern auch Zeit für sich hat. Und da ist es mir also sogar richtig
auch
wert.
Du kannst gut Zeit mit dir verbringen.
Finde ich, ja, finde ich aber auch wichtig, wenn man alleine reisen möchte. Mhm. Also sonst kann man sich halt natürlich auch jemanden dazunehmen. Aber
klar.
Ja, das finde ich gut.
Aber du bist ja auch schon ziemlich konsequent unterwegs, ne? Also ich meine, du bist jetzt quasi sowas wie, man sagt, jetzt kommt der Van noch dazu, digitale Nomadin, ne? Oh. Instagram-Account ist schon da. Du hast keinen ordentlichen Wohnsitz mehr, außer irgendwie so Zuflucht bei Oma, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja,
das
ist inzwischen den, genau.
Ja. Das ist ja schon radikal, oder?
Kann man sagen, ja. Also ja, mir gefällt es irgendwie so. Ja, also ich habe mir das halt irgendwann auch bewusst so ausgesucht, weil
brauchtest du diesen Gedanken von Freiheit auch so, dass du irgendwie sagst so, ich habe eigentlich auch keine richtige Wohnung mehr und eigentlich auch nicht mehr so richtig viel Kram und eigentlich bin ich auch gar nicht mehr irgendwo fest?
Also ich mag es halt total gerne, minimalistisch zu sein. Also ich finde das ein ganz unangenehmes Gefühl, so viele Dinge zu haben, da fühle ich mich irgendwie total schwer und abhängig. Ja, deswegen habe ich mich halt so dazu entschieden und halt das mit dem digitalen Nomadentum, sage ich mal. Ja, ich habe mir das halt so ausgesucht, dass ich von unterwegs arbeiten kann, damit ich halt auch viel reisen kann und vor allem meine Zeit einteilen kann. Mhm. Und mit der Selbstständigkeit ist natürlich dieses Leben mit der Mukoviszidose wesentlich einfacher, weil ich mir meinen Tag komplett selber einteilen kann. Ich habe viel Zeit für mich und meine Gesundheit und das war mir halt super wichtig.
Damit hast du schon einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich Arbeit, weil mein Reisen ist teuer, ne? Das heißt, irgendwie muss ja auch Kohle rein. Was machst du?
Ja, also ich sage erstmal, also Reisen kann teuer sein, aber Reisen kann auch genauso viel kosten, wie wenn du in Deutschland lebst, sage ich mal. Also in Kolumbien habe ich zum Beispiel von so wenig Geld gelebt, weil die Mieten einfach so günstig sind und die Lebensunterhaltungskosten. Aber ja, ich...
Klar, also das heißt, das nivelliert sich dann vielleicht auch wieder so ein bisschen, wenn du halt irgendwie einen teuren Flug hast, weil hinkommen musst du ja irgendwie wieder. Ja. Aber dann, na, ist es wie in Asien vielleicht auch, und dann sind die Lebenshaltungskosten einfach geringer. So.
Eben, genau. Mhm. Aber ja, vom Beruf her... Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht mal in einer Sache, also in einem Wort zusammenfassen. ich würde sagen, digitale Mediengestaltung. Ich habe mit Videografie und Videoschnitt angefangen. Mhm. Mittlerweile mache ich auch viel also virtuelle Assistenz, also zum Beispiel Social Media Planung für andere Unternehmen oder Startups. Ja, Videoschnitt ist halt von unterwegs auch super.
Klar.
Ja, und wenn ich im Sommer hier bin, dann filme ich halt auch zum Beispiel Hochzeiten, Events und so weiter. Genau, ja, das klappt auch ganz gut.
Was findet man alles so auf deinem Blog? Travelers Mind, habe ich eben schon gesagt, heißer. Untertitel zum tiefen und achtsamen Reisen, das klingt ja schon fast ein bisschen esoterisch.
Ja, ich soll eigentlich nicht so. Nein, aber... ja, also ich habe irgendwie ja so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil erst habe ich angefangen, nur übers Reisen zu schreiben. Und dann irgendwann wurde mir aber klar, als mich Leute auf die Krankheit ansprachen, ja, wie machst du das denn überhaupt mit dem Reisen? Da dachte ich mir, ja, okay, ja, so wie ich es halt mache. Also ich habe mir da nie so viele Gedanken zu gemacht. Und dann habe ich halt angefangen, ja, übers Reisen mit chronischer Krankheit zu schreiben. Und das kam halt sehr gut an, aber ich wollte es halt auch nicht nur dabei belassen, sondern halt auch über Lebensthemen schreiben, einfach wo ich auch für brenne und nicht einfach nur um, ja, jetzt sage ich mal, viele Besucher irgendwie zu mir auf den Blog zu bekommen, sondern halt einfach, ja, dass das weiterhin mein Outlet ist, wo ich einfach schreiben kann und wo ich auch Spaß dran habe.
Also auch so ein bisschen Kanal für dich und deine Gedanken.
Ja, total. Mhm. Also mir hat das unglaublich viel geholfen. Ja, auch vieles zu verarbeiten und dadurch kann ich halt auch viel mit anderen Menschen, die Ähnliches durchmachen, mich verbinden und die fühlen sich dann halt auch vielleicht ja so ein bisschen mehr verstanden, wenn sie irgendwo sehen, ach, ihr geht's ja genauso. Mhm. Und ja, das finde ich halt super schön an dem Bloggen generell. Ne?
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Mein Gast heute Morgen ist gerne unterwegs in der Welt und gerne an schönen Orten. Dennis Jarling ist 27, wird vielleicht nicht älter werden als 40, wobei, you never know, haben wir eben ja schon mehrfach drüber geredet, weil sie hat Mukoviszidose und da ist die durchschnittliche Lebenserwartung eben bei 40. Und unter anderem deswegen ist sie vielleicht auch viel auf Reisen, letztens erst in Kolumbien auf einem Meditationsretreat, über das wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben. So, was hast denn du da jetzt gemacht?
Okay, also ich war 6 Wochen in Kolumbien unterwegs. Das hat tatsächlich in erster Linie den Grund, dass ich da gern dieses Meditationsretreat machen wollte.
Also ausgerechnet in Kolumbien habe ich mich tatsächlich gefragt, weil also bei Meditation denke ich ja irgendwie an, weiß ich nicht, Indien als allererstes so.
Genau. Ja, ich wollte halt immer schon nach Südamerika, war bisher noch nicht da und dachte mir, ja gut, vielleicht kannst du ja beides kombinieren. Und dann habe ich halt auf der Vipassana-Webseite mal geschaut und geguckt, okay, wo gibt es denn irgendwas in Südamerika, Zentralamerika, wie auch immer. Und ja, da stach dann im Prinzip das in Kolumbien direkt raus. Das war, glaube ich, sogar das Einzige in dem Zeitraum. Und dann dachte ich mir, ja gut, Kolumbien wolltest du sowieso sehen, vor allem seit Narcos, sag ich mal. Nein, aber genau, da wollte ich schon immer mal hin. Und dann dachte ich mir, ja, das passt.
Mach mal. So, und dann Retreat. 11 Stunden meditieren am Tag. War das nicht fürchterlich langweilig auch? Oder ist das dann wirklich irgendwas, wo du sagst so, irgendwas macht es am Ende dann doch?
Also langweilig würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon irgendwo, also irgendwo war es schon eine Qual, würde ich mal sagen. Es war, also diese Stille war gar nicht mal so schlimm, sage ich mal. Die Stille brauchte man tatsächlich, um das zu verarbeiten, was in einem so passiert ist. Ja. Aber einfach dieses 11 Stunden sitzen und konsequent nicht, versuchen an nichts zu denken, das ist eigentlich nicht so Sinn und Zweck der Sache. Man soll eigentlich einfach beobachten, was in einem passiert. Aber es war halt wirklich so, irgendwann, also deine Gedanken schweifen die ganze Zeit ab. Du willst einfach quasi nicht in diesem Moment sein. Und ja, versuchst quasi in Form deiner Gedanken irgendwie zu entfliehen aus dem Moment und halt zu lernen, wirklich im Moment zu sein, das habe ich erst da gelernt. Und das halt auch dann im Alltag anzuwenden, das ist halt nochmal eine Herausforderung. Also seitdem lerne ich quasi immer wieder neu dazu.
Ich rede in letzter Zeit häufiger hier mal irgendwie in deinen Sonntag über Achtsamkeit und Meditation und so ein bisschen in sich hineinhören, habe ich so gerade das Gefühl, weil ich jetzt wieder Kirst zitiere, der auch vor einiger Zeit hier war und der sich mit dem Thema auch auseinandergesetzt hat und mir erklärt hat, dass das auch so ein bisschen ist, wie so ein Muskel zu trainieren. Also wenn du das erste Mal meditierst oder das zweite Mal oder das dritte Mal und darauf wartest, dass irgendwas passiert, dann bist du vielleicht auch enttäuscht, weil es passiert vielleicht auch einfach gar nichts oder genau das, was du gerade geschildert hast, die Gedanken schweifen ab und man denkt so irgendwie, ah, es funktioniert alles nicht. Hast du denn so den Moment gehabt, jetzt wo du so diesen Muskel quasi intensiv trainiert hast, dass du gemerkt hast, ach, dafür ist es wirklich gut. So, also das passiert dann, wenn man sich wirklich immer wieder damit auseinandersetzt und immer wieder sich hinsetzt und versucht, im Moment zu bleiben?
Definitiv. Also ich habe tatsächlich vor dem Retreat schon lange, also recht lange meditiert, ich sag mal 1,5 Jahre oder sowas, und habe aber nie so ganz begriffen, wie es wirklich sein kann, sag ich mal, im Moment zu leben und quasi alles um sich herum ausschalten zu können. Das habe ich halt erst da gelernt. Und ja, definitiv. Also seitdem weiß ich halt irgendwo auch, wo meine innere Mitte ist und kann da auch leichter hinfinden. Also es ist extrem, es ist trotzdem noch schwierig, einfach dadurch, dass ja unser Alltag und die Umwelt so unglaublich laut ist, finde ich, gerade in der Stadt. Und wir haben ja auch ständig Gedanken, die hin und her rasen und so weiter und so fort. Aber ja, seitdem, das hat mir unglaublich geholfen, wieder im Moment zu leben. Und auch andere Dinge habe ich da lernen können. Gerade dieses mit der Vergänglichkeit, dass wenn ich jetzt irgendeinen Schmerz habe oder wenn ich jetzt zum Beispiel, sag ich mal, schlechter Luft kriege, dann das wird gleich wieder vergehen, weil beim Meditieren oder beim Vipassana lernst du einfach zu beobachten, was ist gerade da. Und du lernst einfach, krass, im nächsten Moment ist es schon wieder weg. Ne? Also warum sollte ich jetzt daran festhalten und mich da verrückt machen und ach Gott, das tut so weh und ach, ich kriege jetzt keine Luft oder so, sondern wirklich ja im nächsten Moment zu merken, ach krass, es ist wieder weg und alles ist gut.
Was ja ganz spannend ist, weil man ja eigentlich im Moment bleiben soll, aber das ist ja dann quasi die Konzentration schon auf den nächsten Moment, wenn der Moment selber vielleicht nicht so einfach ist, ne?
Irgendwo schon, also es ist irgendwo das Gefühl im Jetzt zu wissen, ja, das ist gleich wieder vor. Ja, kann man, ja, ja. Irgendwo schon, irgendwie schon. Ja, kann man vielleicht so sagen.
Du hast auch geschwiegen oder musstest auch schweigen in der Zeit, ne? Wie ist das irgendwie, 10 Tage lang mit niemandem zu reden? Hast du das durchgehalten?
Ja, das war an sich, also wie gesagt, das war jetzt nicht so das große Ding. Also wenn irgendwas war oder wenn man irgendwie mit der Lehrerin sprechen wollte, dann konnte man das natürlich machen. Aber an sich, ich war da eigentlich ganz froh drum, vor allem sprachen ja alle Spanisch, das waren alles Kolumbianerinnen. Ich spreche zwar halbwegs Spanisch, aber das wäre einfach so anstrengend gewesen, mich dann noch auf Spanisch unterhalten zu müssen. Also ich war da eigentlich ganz froh drum. Was ich halt wirklich schlimm fand, war einfach, dass viele sitzen und die Schmerzen, die dadurch entstehen, irgendwann ist der Rücken komplett verspannt. Das Essen war halt auch so eine Sache, du isst im Prinzip nur einmal morgens und mittags und nachmittags kriegst du vielleicht noch eine Banane oder so. Das war für mich sehr ungewohnt. Aber der Körper gewöhnt sich auch daran. Also das ist auch jetzt nicht weiter schlimm. Schlimm fand ich, also richtig schlimm fand ich, dass ich zum Beispiel keine Bücher haben konnte. Ich konnte keine Musik hören, konnte auch nicht schreiben. Das war, glaube ich, ganz übel. Also ich konnte kein Notizbuch, keine Stifte nutzen, gar nichts. Also eine Pause war dann im Prinzip, du sitzt wirklich draußen und schaust dir den Sonnenuntergang an und machst
mehr
halt
gibt
nichts
es halt
dabei.
Auch nicht zu tun. Es
genau.
Gibt, ne, es
ja.
Man kann einfach nichts machen.
So ist es. Ja. Oder die Natur zu beobachten. Ja. Ne? Also es ist schon eine andere Welt dann.
Spannend. Ich stelle es mir aber schon auch irgendwie ganz spannend vor. Ja. Jetzt hast du gesagt, irgendwie so mit im Moment bleiben, das hast du da schon so ein bisschen mitgenommen. Hast du dann eigentlich generell eher so eine YOLO-mäßige Einstellung zum Leben? Also feierst du gern bis morgens alles mitnehmen, was man oder was das Leben einem so anbietet?
Ich hatte auf jeden Fall schon mal so eine Phase, ja klar. Also gerade in der Jugend oder so als junger Erwachsene, wenn man dann halt gerade mit so einer Krankheit konfrontiert ist, dann denkt man sich, ach, jetzt haue ich jetzt einfach mal auf die Kacke. Ne? Also mal plump gesagt. Aber mittlerweile, nee, eigentlich nicht, bin ich da ziemlich ruhig geworden. Ich hol mir eher so meine Kraft dann, sag ich mal, aus der Natur oder einfach ja, Zeit mit Freunden und ja, halt das ja, es klingt so blöd, aber das achtsame Reisen, also wirklich in eine Kultur einzutauchen, die Leute kennenzulernen und so weiter und so fort.
Das Leben passiert für dich. Ist es dann auch so ein bisschen so das, was du meinst mit dem Titel deines Buches, weil so heißt es?
Was ich damit so meine, ist, dass wir denken ja sehr viel, dass das Leben irgendwie gegen uns ist. Und das ist ja, also gerade zum Beispiel so eine Krankheit, dass das irgendwie eine Art Schicksalsschlag oder sowas ist. Und ich sehe es einfach mittlerweile so, dass das alles seinen Sinn hat. Also wirklich alles, was passiert, jeder Mensch, den man kennenlernt, gerade beim Reisen, der einem irgendwie eine Weisheit ans Herz legt und die einen verändern kann. So sehe ich zum Beispiel meine Krankheit mittlerweile, weil ich mir einfach denke, die ist aus einem Grund da. Und ja, das ist unter anderem, dass ich dadurch, ja, sag ich mal, den Moment wirklich leben kann und gelernt habe, meine Zeit sehr zu schätzen und ja, auch darüber schreiben kann und das so weitergeben kann.
Das heißt, es müsste besser ausgesprochen, das Leben ist für dich heißen.
Ja, oder so.
Jetzt hätten wir noch darüber sprechen können, dass du das im Eigenverlag herausgebracht hast, dass du das mit einer Crowdfunding-Kampagne finanziert hast, dass da wahrscheinlich unfassbar viel Arbeit drin steckt, dass das alles total spannend gewesen ist, dass du ein kostenloses E-Book auch noch gemacht hast über das Reisen mit chronischen Krankheiten. Und 2 Sätze kannst du jetzt noch sagen dazu, dass du dieses E-Book jetzt auch in quasi so eine Art E-Learning-Geschichte umwandelst auf deiner Webseite gerade, ne?
Genau, also ich arbeite gerade quasi einen E-Book-Kurs aus. Das soll also ein sehr umfangreiches E-Book E-Book werden zum Reisen mit Krankheit und zwar nicht nur mit Mukoviszidose, sondern zu allen möglichen Krankheiten, also zur Vorbereitung, aber auch Mindset ganz viel und Ängste, Glaubenssätze, die einen vielleicht davon abhalten. Und dazu soll es halt auch Videos geben, Interviews mit anderen chronisch Kranken, dass es halt nicht nur Mukoviszidose ist. Und so ein paar Extras wie Checklisten, also sonstige PDFs und Worksheets und so
das,
weiter.
Das ist das, was jetzt arbeitsmäßig auf dem Plan steht. Nebenher dann noch eben kurz Van besorgen. Wann soll es losgehen?
Wahrscheinlich so im September. Genau.
Viel, viel Spaß dabei und vielen lieben Dank, dass du vorbeigekommen bist.
Ja, danke schön.
Dennis Jarling ist zu Gast gewesen. Sie nimmt das Leben mit, vielleicht auch, weil sie Mukoviszidose hat und vielleicht weniger Lebenszeit als andere Menschen. Deshalb ist sie viel in der Welt unterwegs und das, was sie da erlebt, könnt ihr unter anderem nachlesen auf ihrem Blog. Traveler's Mind heißt es. Da findet ihr auch das kostenlose E-Book Reisen mit chronischen Krankheiten und dann in Zukunft auch diese interaktive Geschichte, über die wir gerade gesprochen haben und darüber, wie Denise so reist und auch viel über ihre eigene Lebensreise erfahrt ihr in ihrem Buch Das Leben passiert für dich. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, sage ich nochmal, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast auf die Reise und dir noch einen schönen Sonntag.
Danke dir, Sebastian, wünsche ich dir auch.
Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 8 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.